Deutschlandfunk. Der Tag.
Das Private ist politisch, so lautet ein alter Sponti-Spruch. Leicht abgewandelt lässt sich damit Blick auf China sagen, alles Ökonomische ist politisch. Jede Investition, jeder Deal, jede Beteiligung wird von der Staatsführung in Peking beobachtet, um nicht zu sagen kontrolliert. Warum reden wir darüber so viel in den letzten Tagen? Erstens, weil der Kanzler nächste Woche nach China reist. Und zweitens, weil unsere jahrelange Energieabhängigkeit von Russland uns jetzt vor die Füße fällt. Auf einmal sind alle wachsam. Erst die Sache mit dem Einstieg einer chinesischen Staatsreederei in einen Hamburger Hafenterminal und jetzt der nächste Aufreger. Da geht es um eine Chipfabrik in Dortmund, die mittels Tochterunternehmen in chinesische Hände übergehen soll. Wie riskant ist das? Oder läuft da gerade ein China-Bashing in Deutschland, wie manche Wirtschaftsvertreter maulen? Und was tut eigentlich die Europäische Union, um sich bei Chips und Halbleitern, dieser Schlüsselindustrie, abzusichern gegen Spionage und neue Abhängigkeiten? Wir sprechen gleich drüber. Und dann noch das hier. 2035 ist EU-weit Schluss mit dem Verbrennungsmotor. Das steht seit Donnerstagabend fest, aber reicht das für den Klimaschutz? Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland ist da skeptisch.
Die anderen Probleme bleiben ja alle. Unfälle, Lärm, Flächenversiegelung und Staus. Und das muss ja auch gelöst werden. Insofern mein Pepitum von vorhin, wir brauchen vor allem weniger Autos, vor allem in Städten. Und deswegen ist das halt nur eine Teillösung.
Das ganze Interview mit dem Sprecher vom Verkehrsclub Deutschland zum Aus für den Benziner und den Diesel, das können Sie übrigens hören in unserer DLF-Audiothek. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und das hier ist der Podcast der Tag. Schön, dass Sie zuhören. Gerade erst hat die Ampelkoalition in Berlin, also beim Konflikt um China und den Hamburger Hafen, die Kuh vom Eis bekommen. Da ploppt der nächste Deal auf. Diesmal geht es um eine Chipfabrik in Dortmund, Elmos heißt sie. Und über diesen Deal habe ich heute Nachmittag mit unserem Europakorrespondenten Peter Kapern gesprochen.
Hallo Barbara, wie geht's?
Ja, mir geht's soweit gut, ich hoffe dir auch. Wir haben uns verabredet.
Prima.
Wir haben uns verabredet, weil wir jetzt nach den tagelangen Querelen, die wir erlebt haben rund um den Hamburger Hafenterminal und den Einstieg der Chinesen, jetzt seit gestern im Handelsblatt die nächste Schlagzeile haben. Diesmal geht's da um ein Unternehmen in Dortmund, das Chips herstellt. Ich hatte vorher von diesem Unternehmen noch nie gehört, aber bring du uns vielleicht da erstmal auf den laufenden Stand. Was ist das für eine Firma und warum ist da jetzt so die Aufregung groß, dass die Chinesen auch da einsteigen wollen?
Also Elmos ist im Prinzip Teil des kleinen Dortmunder Wirtschaftswunders. Ein Unternehmen, das nicht weit entfernt von der Universität beheimatet ist. Da hat es eine ganze Reihe von Ausgründungen von Unternehmen aus der Uni herausgegeben. Wirklich erstaunlich, was da an Wirtschaftskraft und Jobs entstanden ist. Und Elmos produziert Chips, und zwar ganz überwiegend Chips für die Autoproduktion. In Autos, das weißt du, naja, möglicherweise jedenfalls, in Autos werden haufenweise Chips gebraucht. Und weil es derzeit ja einen großen weltweiten Mangel an Chips gibt, seit der Corona-Pandemie, wissen wir alle, wie viele Chips in Autos gebraucht werden und wie dringend sie dort gebraucht werden. Das erkennt man nämlich an den Lieferzeiten für Autos. Chips werden gebraucht, um die Scheibenwischer zu steuern, um dafür zu sorgen, dass die Seitenfenster rauf und runter fahren, dass die Motorsteuerung funktioniert und so weiter und so weiter. In jedem Auto sitzen Dutzende von Chips und viele davon kommen aus der Produktion von Elmos, ein Unternehmen, das seit den 80er Jahren in Dortmund sitzt und jetzt eben verkauft werden soll.
Also Scheibenwischer und anderes. Das klingt aber jetzt nicht wirklich nach dem richtig heißen Scheiß.
Also mir würde dieses Wort nicht über die Lippen gehen, aber es trifft wahrscheinlich den Nagel auf den Kopf. Das ist eher Standardware, die dort produziert wird mit einer lang eingeübten Produktion. Und das ist auch ein wenig das Problem dieser Firma. Denn viele Autohersteller kaufen diese Chips, diese, ich sage mal, Allerweltchips da, die man für die Autos braucht, dann lieber doch in billigeren Produktionsländern, weil die da einfach günstiger zu haben sind. Und deswegen haben die Eigentümer von Elmos beschlossen, das Unternehmen zu verkaufen an ein schwedisches Unternehmen, das heißt Silex Microsystems. Und dieses schwedische Unternehmen wiederum, das gehört einem Investor, der in Hongkong sitzt. Und so würde Elmos, das Dortmunder Unternehmen, dann in chinesischen Händen landen.
Jetzt frage ich mich genau wie schon vor einer Woche an dieser Stelle, Peter, ist das jetzt ein riskanter Deal? Ist es immerhin der Bundesverfassungsschutz, der auch vor dieser Beteiligung warnt, so wie die Sicherheitsbehörden in Deutschland ja schon beim Hamburger Hafenterminal deutliche Bedenken geäußert haben, mit Blick auf die Infrastruktur, auf kritische Infrastrukturen in Deutschland. Wie ist deine Bewertung da?
Also ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass die deutschen Sicherheitsbehörden vor dem Verkauf warnen. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Nach allem, was ich an Informationen vorliegen habe, ist es so, dass die deutschen Sicherheitsbehörden prüfen. Und das hat einen ganz simplen Grund. Und dieser Grund heißt Foreign Direct Investment Regulation. Das ist eine EU-Richtlinie, die ist seit Oktober 2020 in Kraft. In dieser Richtlinie haben die EU-Staaten miteinander eine Liste von besonders prekären sicherheits- und versorgungsrelevanten Branchen aufgelistet. Da geht es um Verkehrsinfrastruktur, Telekommunikation und dergleichen mehr. Und sie sagen, immer wenn ein Unternehmen aus dieser Unternehmensliste, auf der übrigens auch die Halbleiterproduktion steht, verkauft werden soll an einen Eigentümer, der nicht aus einem EU-Land kommt, dann muss das den anderen Mitgliedstaaten und der EU-Kommission bekannt gemacht werden. Und wenn die für die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung Gefahren wittern durch den Verkauf, dann können sie Einwände geltend machen. Und wenn diese Einwände tatsächlich geltend gemacht werden, dann kann die EU-Kommission Vorschläge machen, wie man diese Einwände ausräumen kann. Am Ende des Tages muss allerdings oder darf allerdings das Sitzland, das Land, in dem das Unternehmen, das zum Verkauf steht, beheimatet ist, über den Verkauf an einen Investoren aus einem Nicht-EU-Land entscheiden. Das heißt, am Ende des Tages muss auch im Fall Elmos die Bundesregierung entscheiden. Aber bevor sie dies tut, auch das ist Teil dieser Richtlinie, muss sie diesen Verkauf einem Prüfverfahren unterziehen. Und dieses Prüfverfahren läuft und da es, das habe ich eben gesagt, auch um Sicherheitsfragen geht, sind auch immer die Sicherheitsbehörden in diesen Überprüfungsprozess eingebunden. Das ist insofern reine Routine.
Du hast mir, als wir uns verabredet haben für dieses Gespräch heute, hast du mir gesagt, im Prinzip die Europäer, die Europäische Union, die arbeiten daran, mehr Produktion hierher auf den Kontinent zu holen, um eben unabhängiger zu werden in Sachen Halbleitern und Chips. Das heißt mit anderen Worten, solange die Produktion hier in Dortmund, sprich in Europa, bleibt, hätte die Europäische Union im Hinblick auf ihre strategische Planung erstmal kein Problem damit.
Ja, genau so ist es. Und da habe ich heute nochmal bei der EU-Kommission nachgefragt und die sagt, ja, in der Tat, die Initiative, die wir gestartet haben, nämlich wieder mehr Microchips in der Europäischen Union zu produzieren, ist ja die Lektion, die wir gelernt haben, weil wir festgestellt haben, dass in der Corona-Pandemie plötzlich die Microchips, die wir hier brauchten, auf den Containern festsaßen, die irgendwo auf Schiffen vor Anker vor der chinesischen Küste lagen und nicht abfahren konnten, weil die Matrosen Corona hatten oder die gar nicht erst auf die Schiffe geladen konnten, weil die Hafenarbeiter Corona hatten. Die Störung der Lieferketten. Das, was wir alle merken, wenn wir in einen Elektronikmarkt gehen oder ein Auto kaufen wollen, mit den enormen Lieferzeiten und Wartezeiten. Deswegen hat die EU beschlossen, die Produktion muss wieder nach Europa kommen. Und dafür sollen gigantische Milliardenbeträge locker gemacht werden. Weit über 30 Milliarden Euro an Subventionen sollen da mobilisiert werden, damit Unternehmen kommen. Das klappt auch ganz gut. Intel, der große Chiphersteller beispielsweise, der baut 2 neue Werke in der Nähe von Magdeburg und auch in der Nähe von Dresden gibt es Überlegungen, ein neues hochmodernes Werk auf die Beine zu stellen. Angesichts dieser Bemühungen, Chipproduktion nach Europa zu bekommen, erscheint es ja auf den ersten Blick widersinnig, ein deutsches Unternehmen, das hier produziert, an Chinesen zu verkaufen. Aber da sagt eben die EU-Kommission, uns geht es nicht darum, wem das Unternehmen gehört. Intel würde ja auch keinem EU-Bürger gehören oder keinem EU-Unternehmen, sondern uns geht es darum, dass die Produktion hier stattfindet, damit wir nicht mehr auf dem Trockenen in der nächsten großen Handelskrise landen.
Hast du Anhaltspunkte darüber, weil der Grund, warum wir die ganze Zeit über diese Fälle jetzt reden, sei es der Hamburger Hafen oder jetzt eben diese Chipfirma in Dortmund, ist ja immer der grundsätzliche Spionageverdacht, der hier von Europa aus in Richtung China geht. Hast du Anhaltspunkte dafür, wie spionageanfällig denn die Chipindustrie ist?
Ja, das kann ich natürlich nicht sagen, das weiß ich nicht. Und selbst Sicherheitsbehörden, die da vielleicht Erkenntnisse haben, die hängen die ja nicht an der Litfaßsäule auf einem Markt aus. Aber fest steht ja, dass bei diesen beiden großen Regelwerken, die wir da gerade besprochen haben, also Chipproduktion wieder nach Europa holen und aufpassen bei Direktinvestitionen aus dem nicht-europäischen Ausland. Da wird immer wieder von den europäischen Politikern hier betont, naja, das sind ja gar keine Gesetze, die sich so ausschließlich gegen China richten. Ja, ausschließlich tun sie das nicht, aber natürlich sind das immer Gesetze, die mit ganz starkem Blick auf China auf den Weg gebracht worden sind. Und deswegen hat das schon den Charakter einer Lex China, wenn da gesagt wird, wir müssen uns Direktinvestitionen aus Drittstaaten genau angucken. Jetzt ist es so, dass genau an diesem Punkt sich die Geister scheiden. Schon als die Gesetze erlassen wurden, gab es eine Auseinandersetzung darüber, wie groß die Distanz sein muss, die Europa zwischen sich und China bringt, weil man erkannt hat, dass die Abhängigkeit zu groß ist. Also sollte man tatsächlich mit diesen Gesetzen auf chinesische Direktinvestitionen in Europa zielen. Die einen sagten ja, unbedingt, wir haben viel zu viel China hier in der europäischen Wirtschaft. Die anderen haben gesagt, nun lasst uns mal nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir sind extrem verflochten und so ganz können auch manche noch nicht von der Idee lassen, dass Verflechtungen im Handel und in der Wirtschaft vielleicht doch mal konfliktmindernd sein könnten. So, aber jetzt haben wir Zeitenwende. Das wissen wir alle. Das haben wir alle diskutiert. Jetzt wissen wir, wie furchtbar es ist, sehr abhängig von einem Land zu sein. Im Falle Russlands haben wir das hier gerade oder spüren wir das gerade alle am eigenen Leib. Und deswegen sagen manche, das kann doch dann nicht sein, dass wir jetzt noch immer uns rumdrucksen um die Frage, auf wie viel Distanz zu China wir gehen müssen. Und wir müssen natürlich die maximale Distanz zu China einlegen. Und deswegen sagen viele Politiker hier in der europäischen Hauptstadt, beispielsweise Daniel Caspari, der Chef der Unionsabgeordneten im Europaparlament, keinesfalls darf Elmos an ein chinesisches Unternehmen verkauft werden. Wir müssen endlich die Lehren aus dem ziehen, was da gerade im Verhältnis zu Russland passiert ist. Und deswegen muss auch die Bundesregierung endlich verstehen, was Zeitenwende in der Handels- und Industriepolitik bedeutet.
Das heißt, das geht manchen Brüsselern und ist natürlich Daniel Caspari als Konservativer im bundesdeutschen innenpolitischen Sinne gesehen eine Oppositionsstimme. Aber ist das eine weiter verbreitete Meinung in Brüssel, dass die Deutschen da mit der Zeitenwende politisch und wirtschaftspolitisch den Gong noch nicht so richtig gehört haben?
Das ist nicht nur, und du hast völlig recht damit, dass Daniel Caspari natürlich als Christdemokrat auch jede Gelegenheit nutzt, die Bundesregierung ins Visier zu nehmen. Ist doch ganz klar, ist doch sein Gewerbe, dafür ist Opposition doch da. Aber diese Meinung ist ganz weit verbreitet, nicht nur in Brüssel, sondern überall in der EU. Da sind viele Partnerländer immer noch stinkend sauer auf Deutschland und sagen, das, was wir hier gerade an Energiekrise haben, das habt ihr uns doch mit eurem Beharren auf Nord Stream eingebrockt. Ihr wart doch die Verursacher unserer Probleme und jetzt müssen wir es alle auslöffeln. Und dann gucken die auf die Agenda des Bundeskanzlers und sehen, dass er Anfang des Monats mit einer Wirtschaftsdelegation nach China reist und die haben jetzt die Vermutung, na jetzt richtet der in China wieder genau dasselbe an. Während natürlich, das darf man nicht vergessen, andere sagen, Leute, wir dürfen es nicht übertreiben. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir uns diversifizieren. Wir brauchen viele Herkunftsländer von Rohstoffen, die wir hier brauchen und viele neue Lieferanten von Energie, aber wir dürfen auch nicht die Verbindungen komplett abbrechen, weil wir dürfen nicht vergessen, wie viel Geld deutsche Unternehmen in China verdienen.
Ja, wichtiges Stichwort noch, denn es kommt jetzt unter anderem aus deutschen Wirtschaftskreisen der Vorwurf, hier in Deutschland würde im Zuge der Debatte um den Hafen China-Bashing betrieben. Ist das eine Sichtweise, die du in Brüssel schon mal vernommen hast?
Ich habe die hier in Brüssel vernommen und zwar von, ich darf jetzt nicht sagen von wem, weil das in einem Hintergrundgespräch war, aber das war ein sehr hochrangiger Vertreter einer sehr wichtigen deutschen Wirtschaftsbranche. Ja, und diese Auffassung gibt es in der deutschen Wirtschaft, dass da die Gefahr besteht, dass wir jetzt in einem Anti-China-Rausch Brücken abreißen, die wir dringend noch brauchen und dass man das Distanzschaffen zu China auch übertreiben kann zu unserem eigenen wirtschaftlichen Schaden.
Und letzte Frage, Peter, gerne auch deine persönliche Meinung. Was überwiegt nun? Müssen wir da die goldene Mitte finden zwischen Vorsicht und aber auch Kooperation? Oder wie sollten wir uns da orientieren?
Ach Barbara, das ist doch ganz schwierig zu entscheiden. Ich kann das im Einzelfalle doch auch nicht genau sagen, wie präzise die Verwicklungen, Verbindungen beispielsweise deutscher Unternehmen, deutscher Automobilhersteller mit China sind. Ich weiß, dass sie einen großen Teil ihres Absatzes dort machen. Ob das den Chinesen die Tür eröffnet, uns irgendwann in eine Position zu bringen, uns zu erpressen, indem wir dann politisch nicht mehr handlungsfähig sind, nicht mehr frei sind zu tun, was wir wollen, das kann ich noch nicht so sagen. Was ich sagen kann, das ist, dass China genau dies im Schilde führt. Das kann man erkennen an dieser neuen Seidenstraßeninitiative, wo ja beispielsweise Ungarn chinesische Hilfen und Kredite sehr gern angenommen hat. Und nun stellen wir fest, dass wenn die Europäische Union bei den Vereinten Nationen eine gegen China gerichtete Resolution unterstützen will, dass dann Ungarn nicht mitzieht und weil eben die EU in diesen Punkten auf Einstimmigkeit festgelegt ist, die EU dann nicht mehr handlungsfähig ist, weil Ungarn mittlerweile zu eng mit China verflochten ist. Ob das in jedem Falle jedes einzelnen EU-Staates heute schon so weit ist und ob das in der Summe die europäische Handlungsfreiheit schon einschränkt, vermag ich nicht sagen. Aber dass die Gefahr besteht, darüber kann man ja überhaupt nicht geteilter Meinung sein.
Peter, unser Gespräch zeigt mir jedenfalls, dass es lohnenswert ist, fast jede innenpolitische Debatte, die wir hier in Deutschland führen, immer auch mal aus dem europäischen Winkel zu betrachten. Da kommt dann noch mal richtig viel mehr
Fleisch dran. Weißt du, Barbara, wenn ich dazu noch einen Satz sagen darf, Barbara, immer. Im Grunde genommen gibt es doch in vielen Bereichen gar keine Innenpolitik mehr. Das haben wir gerade gelernt, dieses Prüfverfahren, das da über den Verkauf von Elmos drüber gezogen wird, das ist ein europäisches Prüfverfahren. Da ist die Bundesregierung quasi nur noch ausführende Behörde.
Umso besser, dass wir heute drüber gesprochen haben, Peter. Danke für deine Einschätzung, deine Analyse und in diesem Sinne hören wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.
Bis dann, Barbara. Tschüss.
Ziemlich lange haben sie darum gerungen in Brüssel, seit gestern Donnerstagabend, steht aber nun fest, in gut 12 Jahren ist Schluss mit dem Verbrennerauto. Ab dem Jahr 2035 sind nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen. Faktisch bedeutet das das Aus für Benziner und Diesel. Darüber habe ich heute Nachmittag mit unserer Korrespondentin in Brüssel, Caroline Born, gesprochen und sie zunächst einmal gefragt, ob das jetzt endgültig ist, das Ausstiegsdatum 2035.
Ja, das ist jetzt besiegelt. Also es gibt noch ein paar Formalia, die erledigt werden müssen. Aber ansonsten kommt das jetzt ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen. Da gibt es noch 2 Hintertüren. Aber ich glaube, dass man die bald schließen wird. Also besonders auf Druck der FDP hat man einen Zusatz rein verhandelt, dass unter diese emissionsfreien Neuwagen auch Pkw fallen, die mit CO2-neutralen Kraftstoffen betankbar sind. Das heißt mit E-Fuels oder man spricht auch von synthetischen Kraftstoffen. Da würde dann noch CO2 aus dem Auspuff zwar kommen, aber dieses CO2 wird bei der Herstellung der Kraftstoffe mehr oder weniger aus der Atmosphäre genommen. Und deswegen spricht man dann von klimaneutralen oder eben emissionsfreien Fahrzeugen. Das soll laut der FDP nochmal geprüft werden. Ich glaube nicht, dass der Ball liegt da bei der Kommission, dass da noch viel passiert. Aber das hat die FDP nochmal sehr stark gemacht, dass sie da ihre Hoffnung drauf setzt. Und das andere ist, dass einfach nochmal 2026 die jetzt beschlossene Regelung überprüft werden soll. Aber ich glaube da, dass es auch mehr ein Trostpflaster im Moment für diejenigen, die noch sehr an der Verbrennungstechnologie hängen. Aber davon erwarte ich eigentlich keine Änderungen mehr.
Also jetzt mal politisch gesprochen, wir sind ja beide keine Autoingenieure. Ist die FDP, sind das die letzten Mohikaner oder anders gesagt, haben die es einfach nicht kapiert?
Es gab auch von den Christdemokraten Widerstand. Also dass zum Beispiel es einen Rohstoffmangel gibt, wenn wir jetzt nur noch auf Elektromobilität setzen, dass die Ladeinfrastruktur noch nicht ausreichend ausgebaut ist, dass es zu einem Havanna-Effekt kommen kann, also dass Menschen dann ganz lange auf gebrauchte Verbrenner setzen, die ja bis 2035 noch verkauft werden können und dann danach auch noch genutzt werden können. Also dass die dann einfach ganz, ganz lange in Gebrauch sind. Was mir tatsächlich aufgefallen ist, das fand ich interessant, verhandelt für das Parlament, also es verhandelt dann am Ende dieses Gesetzgebungsprozesses ja immer EU-Parlament, Kommission und die Mitgliedsländer. Und das hat ein Liberaler aus Holland übernommen und der hat sehr klar die Position vertreten, dass sich diese E-Fuels einfach technisch und finanziell nicht lohnen. Also dass sie einerseits sehr teuer sind und andererseits bei der Produktion total viel Strom fressen und dadurch wesentlich ineffektiver sind, als wenn man das Auto mit einem Elektromotor antreibt. Und dann eben immer noch das ganz große Argument, dass man die synthetischen Kraftstoffe eigentlich anderswo braucht, also eigentlich in der Schiffs- und Luftfahrt, um die zu dekarbonisieren. Also ja, vielleicht hängt die FDP noch da ein bisschen einer alten Technologie an, die aber mittlerweile bald überholt sein wird.
Caro, kannst du denn noch was dazu sagen über den Einfluss der Autoindustrie in Brüssel, zumindest aus innerdeutscher Sicht, auch aus Berliner Sicht, hieß es auch unter den Merkel-Jahren immer, dass die Autoindustrie von Auflagen und Vorlagen in Brüssel weitestgehend geschont wurde. Hat sich das jetzt geändert?
Ich weiß gar nicht, ob die Autoindustrie selber noch so sehr am Verbrenner hängt, weil bis auf BMW ja alle deutschen Autobauer mit dem Ende des Verbrennungsmotors planen. Also sie haben selber gesagt, wir stellen auf den Elektroantrieb um. VW will das zum Beispiel schon ab 2033 komplett machen, nur noch Elektroautos produzieren. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass der letzte Diesel oder der letzte Benziner sogar noch vor 2035 in der EU vom Band läuft. Bei einer anderen Regelung, die jetzt noch in der Pipeline ist, der Kommission, da kann man sagen, dass die Autoindustrie so ein bisschen geschont wurde. Da geht es um die Abgasnormen, also die Grenzwerte für Pkw und Kleintransporter. Die sollen nicht so stark verschärft werden, wie vielleicht befürchtet war. In dieser Entscheidung wird auch das Verbrenneraus ein bisschen einbezogen. Also dass man sagt, die Konzerne haben jetzt mit dem Umstieg auf den Elektroantrieb eigentlich genug zu tun. Es gibt lediglich Härte, also die Grenzwerte für Busse und Lastwagen, die werden nochmal stärker verschärft. Aber da hat man die Industrie ein bisschen geschont, würde ich sagen, was allerdings nichts ändert, dass diese Regelung, die vorab schon durchgesickert ist, eigentlich beide Seiten unzufrieden gemacht hat. Also Umweltschützer haben das kritisiert, auch die Industrie hat es kritisiert. Aber da würde ich sagen, da ist man der Industrie ein Stück weit entgegengekommen bei den Abgaswerten.
Wenn jetzt der Verbrenner ab 2035 wegfällt, heißt das ja umgekehrt, wir brauchen sehr, sehr viel mehr Elektroautos. Du hast das eben auch schon angesprochen. Gibt es da konkrete Pläne auf europäischer Ebene, wie man da den Vertrieb ein bisschen vorantreiben kann? Ich höre, dass die Nachfrage wesentlich größer ist, als das Angebot, das derzeit von den Autoherstellern kommt.
Ja, da gibt es im Moment auch Lieferprobleme. Was die EU im Moment unternimmt, um da diesen Wandel voranzutreiben, ist, dass es einen Gesetzgebungsprozess zur Ladeinfrastruktur gibt, weil die ja noch sehr, sehr ungleich verteilt ist. Also die Hälfte ungefähr der Ladepunkte befindet sich in nur zwei Ländern, in Deutschland und den Niederlanden. Und da hat das Parlament jetzt schon seine Position festgeklopft, dass bis 2025 an den Hauptverkehrsstraßen alle 60 Kilometer eine Ladesäule stehen soll. Das ist sehr ambitioniert. Die Länder müssen sich dazu noch positionieren. Da wird es auch sicher Widerstand geben. Und das ist eben auch ein Punkt, den die Gegner des Verbrennerautos immer wieder ins Feld geführt haben, dass sie sagen, ihr könnt nicht so ambitionierte Ziele machen, wenn ihr die Infrastruktur einfach noch nicht sicherstellen könnt zum Laden.
Ein anderes Problem, das bleibt, ist die Frage, wie sehr diese Entscheidung dem Klimaschutz nützt. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, wir kennen sie alle, jubelt jetzt auf Twitter, dass dieser Beschluss von vergangener Nacht oder von gestern Abend, das sei ein entscheidender Meilenstein zur Erreichung unseres Klimaziels. Also des Green New Deals, nehme ich an, den meint sie da. Ist das tatsächlich so, Caro, dass dieses Aus für den Verbrenner jetzt dem Klima wahnsinnig viel weiterhilft? Oder kommt das viel zu spät?
Also der Verkehrssektor ist für ein Viertel der CO2-Emissionen in der EU verantwortlich und davon entfällt deutlich über die Hälfte auf den Straßenverkehr. Also das ist schon ein großer Brocken, wenn man das begrenzt. Natürlich muss man immer dazu sagen, dass die Autos, die schon auf dem Markt sind, die können natürlich noch weiterfahren und stoßen weiterhin CO2 aus. Aber grundsätzlich finde ich es schon erstaunlich, dass gerade dieses Gesetz jetzt beschlossen wurde und zwar als allererstes von dem Klimapaket, von dem Fit for 55-Paket, weil das Auto ist ja schon immer sehr politisch besetzt und da hat man sich jetzt innerhalb von ein bisschen mehr als einem Jahr einigen können, ohne großes Trara drumherum. Und das fand ich schon überraschend und das ist nicht zu Unrecht, dass das als Erfolg gefeiert wird.
Und ganz wichtig, dass du auch eben nochmal den Punkt hervorgehoben hast, dass wir da über Neuzulassungen sprechen ab 2035. Also alle, die sich vorher noch fix einen Diesel oder einen Benziner kaufen, die können natürlich auch über das Jahr 2035 hier raus dann damit herumfahren. Bleiben wir nochmal bei den Verkehrsproblemen. Der Ausstoß von CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen ist das eine. Aber Kritiker des Autos an sich, die verweisen ja noch auf andere Punkte. Also zum Beispiel das Platzproblem in den Großstädten. Gibt es da Vorstöße auch auf europäischer Ebene in der Verkehrspolitik, wo man einfach sagt, wir müssen Alternativen zum Auto an sich finden, egal wie es betrieben wird?
Dazu nicht, also nicht direkt Verkehrspolitik, aber ich glaube, was ich gern unbedingt nochmal erwähnen würde, ist die Luftreinhaltungsvorschriften, die diese Woche von der Kommission präsentiert wurden, also dass da die Grenzwerte nochmal verschärft wurden für saubere Luft. Das betrifft insbesondere Feinstaub und Stickstoffdioxid. Da hat sich die EU zwar nicht ganz an die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation gehalten, aber will jetzt eben doch dafür sorgen, dass die Luftqualität besser wird. Da könnte es auch zu Fahrverboten kommen in Zukunft, wenn diese Werte dann durchgesetzt werden. Es ist jetzt nicht direkt Verkehrspolitik und man muss auch sagen, dass da dann ja auch die Mitgliedstaaten für die konkrete Umsetzung verantwortlich sind. Also die EU gibt da nur den Rahmen, nur die Grenzwerte vor und ob es dann zu Fahrverboten kommt oder nicht, das liegt bei den Kommunen letzten Endes. Aber es geht, finde ich, schon in die Richtung der Frage, in welchen Städten wollen wir in Zukunft leben und ja, welche Mobilität wird es dann da noch in den Städten geben?
Große Fragen noch für die Zukunft. Caroline Born, unsere Europakorrespondentin in Brüssel, zuständig vor allem für Klima- und Umweltschutzpolitik. Danke dir für deine Einordnungen und deine Analyse.
Gerne.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag. Schön, dass Sie zugehört haben. Bis bald, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.